Ich freue mich, dass trotz des schönen Wetters der Saal relativ voll ist. Und mein Name ist Christoph Thien. Ich bin einer der Organisatoren dieser Tagung. Und jetzt, glaube ich, müsste man dann switchen auf den Vortrag. Das geht. Genau. Test Biotech ist so eine, also ein Verein, der in München sitzt und zusammen mit anderen Organisationen das hier organisiert hat. Wir haben also sehr viel Unterstützung hier, gerade aus dem Bereich der Tierschutzorganisationen, sehr viele Organisationen, die uns hier auch in der Bewerbung der Veranstaltung, in der Auswahl der Referenten geholfen haben. Und die Veranstaltung wird auch unterstützt von 4 Stiftungen hier, die Genethische Stiftung, die Stiftung Ökologie und Frieden von Herrn Professor Altner, die vielleicht ein oder andere kennt, die Schweißwurt-Stiftung in München und die Software AG Stiftung, die uns hier finanziell unterstützen, dass wir das überhaupt durchführen können. Ganz kurz zum Verein. Test Biotech ist ein relativ kleiner Verein, der in München sitzt. Wir haben als Kernidee, dass wir industrieunabhängige Expertise bereitstellen, um eben die Entscheidungskompetenz der Gesellschaft zu stärken. Wir haben oft den Eindruck, dass es im Bereich der Technologieentwicklung sehr großen Einfluss der Industrie gibt, dass oft auch wissenschaftliche Untersuchungen nicht so unabhängig sind, wie sie eigentlich sein sollten. Und da versuchen wir, ein Gegengewicht zu bilden. Unsere Publikationen sind fast alle frei verfügbar im Netz. Ausnahme vielleicht dieses Buch, was dieses Jahr rausgekommen ist, über Gentechnik in der Landwirtschaft, das man im Ökom Verlag kaufen kann. Und hier eben zuletzt diese Studie, die wir im Vorfeld der Tagung rausgegeben haben, hier unten, wo wir ganz viele Inhalte, die ich auch heute nochmal gerafft darstelle, eben auch schon präsentiert haben, damit der ein oder andere sich auch schon im Vorfeld ein bisschen einlesen kann. Das Programm kennen Sie alle, ist ja auch im Internet gewesen. Es wird auch vom Ablauf her hat sich nicht viel geändert. Wir haben also am Vormittag eine ganze Reihe von Referentinnen und ein Grußwort von Cem Gudal, das dann gleich gestartet wird. Und am Nachmittag, vor oder nach der Mittagspause, dann Herrn Schürmann von der Triodos Bank und Herrn Professor Ingensiep. Und dann eine Abschlussdiskussion mit Politikern. Wir haben ursprünglich mal 2 so Diskussionsrunden geplant, haben uns dann auf eine konzentriert und die findet am Schluss statt. Wir haben ein bisschen mehr Zeit auch dadurch und haben auch während des Vortrags ein bisschen mehr Zeit, Rückfragen entgegenzunehmen. Und wenn wir am Vormittag feststellen, dass es schon relativ viel Diskussionsbedarf gibt, dann rutschen wir mit einem Vortrag einfach in den Nachmittag. Sollte kein Problem sein. Gut, das ist der Kurzdurchlauf vom Programm, liegt da vorne auch nochmal, aber eben der alten Version. Sie haben unten die Gelegenheit, jederzeit eben sich Getränke zu holen, das ist den ganzen Tag verfügbar. Wir wollen gegen 13 Uhr Mittagspause machen. Es gibt vegetarisch und biologische Lebensmittel zur Mittagspause. Kein großes Buffet, aber ich denke, es wird ganz passabel sein. Und ansonsten gibt es hier drüben noch eine Garderobe, vielleicht, wenn jemand was ablegen will. Ich glaube, technische Fragen muss ich sonst nicht beantworten. Und dann würde ich jetzt überleiten sozusagen zur eigentlichen Begrüßung durch Cem Gudal. Wir haben uns kennengelernt in München, weil der Verein Test Biotech und andere Organisationen zusammen einen Einspruch gemacht haben gegen Patente auf gentechnisch veränderte Schimpansen. Da stelle ich auch noch mal kurz vor dann, was da patentiert wird. Und daraufhin, Sie haben sich beteiligt, das Cem Gudal-Institut in München hat Sie beteiligt und darüber kam in Kontakt zustande. Wir haben uns getroffen, hätten uns gefreut, wenn Sie eben hier heute an der Veranstaltung teilgenommen hätte. Aber sie ist viel beschäftigt und ja auch schon ein bisschen älter. Und was sie uns dann geschickt hat, ist eben eine Videobotschaft. Und ich glaube, zu ihrer Person muss ich nicht viel sagen. Berühmte Verhaltensforscherin, eine der ersten, die in freier Wildbahn beobachtet haben, dass auch Affen eben Werkzeuge benutzen, dass Schimpansen in Horn jagen. Sie ist Gründerin des gleichnamigen Cem Gudal-Instituts, das sich für den Schutz speziell der Schimpansen einsetzt. Sie hat aber auch eine Organisation gegründet, Roots in Schutz, wo sie mit Kindern aus Tansania unter anderem zusammenarbeitet, die inzwischen 40 Ableger in verschiedenen Ländern hat. Und sie ist Friedensbotschafterin der UN. Gut, und jetzt versuchen wir, diese kurze Videobotschaft einzuspielen. Ich hoffe, es ist verständlich. Wir haben es nicht mit Untertiteln unterlegt, aber es ist auch sehr, denke ich, sehr klar.
Hello, this is Jane Goodall, and I am just wanting to say how really, really sorry I am that I cannot be with you for this important conference. I think most of you know that I've been fighting on behalf of the great apes for many, many years and working hard to stop the use of chimpanzees and any other ape in any kind of experimentation, harmful experimentation. And patenting of chimpanzees for experimentation, this fills me with horror, and I wish I could be there to really address the subject. But I wish you the best of luck. I know there are fantastic speakers, and I shall look forward really eagerly to hearing about the results of your deliberation. So good luck to you, and stand firm, be courageous, we will eventually make the world a better place for the apes, for the chimpanzees. Thank you. Hello, this is Jane Goodall.
Vielen Dank. Im nächsten Tagesordnungspunkt ist, dass der Moderator einen Vortrag hält. Aber es wird dann doch ein bisschen abwechslungsreicher auch. Ich bin ja kein Alleinunterhalter. Ich möchte ganz kurz vorstellen, worum es uns eigentlich geht jetzt mit dieser Tagung. Und diese ganzen Themenvielfalt, die da auch dahinter steckt, ein bisschen auf den Punkt bringen. Ist ja doch also schon der Titel, sehr weitschweifig. Gentechnik, Patente auf Leben, Schutz von Mensch und Tier. Worum geht es eigentlich? Es geht einmal eben um neue Anwendungen von Gentechnik. Es geht um den kommerziellen Aspekt, der hinter Tierversuchen oft steht und der Entwicklung auch der Gentechnik in dem Bereich. Und eben auch in Bezug auf Anwendungen auch auf den Menschen werden ganz kurz vorgestellt. Was ist nicht so, was wir in Vorbereitung der Tagung auch so ein bisschen bemerkt haben, was wir wohl nicht so abdecken werden hier, ist grundsätzlich eine Diskussion, sollen Tierversuche durchgeführt werden, ja oder nein? Wir haben uns den Aspekt rausgesucht, welchen Impact, welche Auswirkungen haben kommerzielle Anreize in dem Bereich? Haben also einen ganz speziellen Blickwinkel. Wir sind nicht hier, also kann jeder natürlich sich äußern in der Diskussion zu dem Thema ganz grundsätzlich. Aber wir fühlen uns da nicht kompetent, diese Frage zu beantworten. Und dann haben wir auch festgestellt, dass es sehr interessante Debatten innerhalb der Szene gibt, die sich mit Rechten auf Menschenaffen befassen. Es gibt also Befürworter, die sagen, wir wollen Menschenrechte für Menschenaffen. Es gibt Befürworter, die sagen, wir wollen mehr Rechte für Menschenaffen. Und es gibt vermutlich auch Menschen, die sagen, nee, das kann alles bleiben, wie es ist. Und in die Details dieser Diskussion werden wir wohl auch nicht einsteigen, obwohl wir das Thema sehr explizit gesetzt haben. Also wir sind grundsätzlich als Test Biotech der Ansicht, dass Menschenaffen und Tiere mehr Rechte haben sollten. Wir haben aber keine Position jetzt, ob das Menschenrechte sind oder ob das andere Rechte sind. Das sind so vielleicht Einschränkungen, die von Anfang an wichtig sind, wenn man in Diskussion einsteigt, dass man auch eben so einen Rahmen sieht, den wir als Veranstalter nicht so überschreiten würden in der Diskussion. Aber lass uns überraschen. Ein wichtiger Ausgangspunkt für unsere Veranstaltung war zu beobachten, dass seit Jahren die Zahlen bei den Tierversuchen steigen und speziell eben im Bereich gentechnisch veränderter Tiere. Es sind diese roten Säulen. Jetzt hat die Bundesregierung, glaube ich, zum ersten Mal eben auch Zahlen veröffentlicht über einen längeren Zeitraum. Die haben sich also innerhalb von 10 Jahren verdreifacht und machen in Deutschland inzwischen etwa ein Drittel aus aller Tierversuche, also etwa 1 Million Tiere, die gentechnisch verändert sind. Und das sind nicht alle. Es sind zum Beispiel die Nachkommen, die gezüchteten Nachkommen der gentechnisch veränderten Tiere gar nicht enthalten. In England ist die Entwicklung noch deutlicher. Hier sind inzwischen über die Hälfte aller Tierversuche, die durchgeführt werden, mit gentechnisch veränderten Tieren. Der Trend ist derselbe. Es kommt also zu einer starken Zunahme. Und offensichtlich werden da auch nicht Untersuchungen ersetzt, weil die gentechnisch veränderten Tiere für andere Zwecke meistens eingesetzt werden, als die zum Beispiel die Tiere, die für pharmazeutische oder sagen wir, toxikologische Untersuchungen eingesetzt werden. Das sind eben oft ganz andere Untersuchungen. Das heißt, da kommen eben sehr viele neue Versuche dazu, die man sonst so nicht gemacht hätte, wenn es diese Verfahren nicht geben würde. Welche Verfahren sind es, die da zum Einsatz kommen? Wir alle kennen meinetwegen die Diskussion vor 20 Jahren, oder vielleicht einige von uns kennen die Diskussion, als zum ersten Mal 20, 30 Jahren gentechnisch veränderte Tiere im Labor erzeugt wurden. Das war damals relativ mühsam. Man hatte Gene ausgebaut aus menschlichen Zellen und dann geklont und übergeführt in tierische Zellen. Und das hat Jahre gedauert, bis man da die ersten Modelle hatte oder die ersten gentechnisch veränderten Tiere. Viele sind dann auch gescheitert, weil der finanzielle Aufwand zu groß war oder weil die Ergebnisse gar nicht so waren, wie man sich das erwartet hat. Inzwischen macht die Technologie da einen großen Schritt vorwärts. Wir haben das Erbgut ganz vieler Arten, das ist die obere Reihe hier meinetwegen, eben komplett analysiert. Auch das Mäuse-Erbgut ist komplett sequenziert, wie das des Menschen auch. Und die Daten sind digitalisiert und wir können inzwischen aber im Labor diese Gendaten, die DNA, resynthetisieren auch wieder. Wir können am Computer bestimmte Gensequenzen uns überlegen, die natürlicherweise vorkommen, die also ein Vorbild in der Natur haben oder eben nicht, und können die großen Mengen inzwischen und zu geringen Preisen resynthetisieren. Das macht die Verfügbarkeit und die Veränderbarkeit der DNA, gibt eine ganz neue Dimension. Und zudem gibt es neue Methoden, sogenannte Genscheren, Nukleasen, mit denen man in vielen Fällen jeden Ort im Erbgut ansteuern kann. Das ist hier so eine Leader-Sequenz, die dahin führt, wo man gerne hin möchte. Dann hat man so ein Protein, das dann an der Stelle schneidet und da kann ich dann den Gen stilllegen. Knockout heißt das dann. Ich lege ein Gen still, dadurch, dass ich es sozusagen rausschneide. Oder ich kann auch neue synthetische Gene aller Art an der Stelle einfügen. Wichtig vielleicht noch als zum Verständnis, das ist jetzt hier ein bisschen verrutscht, das ist eine rote Farbe, aber das Prinzip ist, glaube ich, klar. Was man als wichtigen technischen Zwischenschritt eben machen kann, man kann von Mäusen und auch von Ratten embryonale Stammzellen herstellen. Das heißt, man hat im Labor die Möglichkeit, in der Kultur Zellen zu vermehren, die ein embryonales Potenzial haben. Man muss also nicht jedes Mal eine Eizelle vor sich haben oder eine bestimmte, schon Embryo oder etwas in der Art, sondern man hat einfach eine Zellkultur im Labor und dort kann man sehr viele Zellen gleichzeitig verändern, kann sich dann aus den Zellen die rausholen, die erfolgreich verändert worden sind und kann aus diesen Zellen dann eben auch wieder ganze Embryonen herstellen und eben auch entsprechend vermehren dann noch weitere Zucht. Das führt im Wesentlichen auch dazu, dass sich die Zeiträume, die ich brauche, um gentechnisch veränderte Tiere herzustellen, sehr stark verkürzt haben. Im Moment sind wir, glaube ich, bei 3 bis 5 Monaten, wo ich nach Bestellung eine Maus bekommen kann, die an einer bestimmten Stelle im Erbgut ein bestimmtes Gen hat, das ich mir vorher überlegt habe. Und das betrifft eben nicht nur die Versuchstiere, das betrifft auch Pflanzen in der Landwirtschaft. Da gibt es ganz neue Anwendungen hier, die kommen. Was betrifft eben auch den Menschen und hier einer der führenden Protagonisten der synthetischen Biologie, der George Church, der 2012 ein Buch geschrieben hat, How Synthetic Biology Will Reinvent Nature and Ourselves, also der Menschen. Und der sagt also, dieses Genome-Editing oder diese synthetische Gentechnik, die könnte man eben auch dazu verwenden, Stück für Stück das Erbgut umzuschreiben in den Zellen und damit eben auch wieder das Erbgut des Neandertalers wieder sozusagen herzustellen. Und geht dann eben auch weiter und das könnte man also dann auch noch irgendwie über Schimpansen, das sind wir wieder auch im Bereich des Tierschutzes, könnte man da auch versuchen, derartige Kreationen aus dem Labor austragen zu lassen. Das ist jemand, der schon gerne provoziert, aber ist auch jemand, der das wirklich, also die Technologie ganz wesentlich mit vorangetrieben hat. Das ist keiner, der am Schreibtisch sitzt, so wie ich, und sich überlegt, was könnte man alles machen, sondern das ist der, der es auch wirklich macht. Tatsächlich 2015 erste Publikation, dass chinesische Wissenschaftler an menschlichen Embryonen versucht haben, mit diesen Genscheren Veränderungen vorzunehmen. Die Wissenschaftler selber waren ein bisschen erschrocken wohl über ihre Versuche, haben gesagt, das soll man lieber nicht machen, die Technologie ist nicht ausgereift. Aber das ist ja sozusagen dann nur ein technisches Argument zu sagen, wenn wir dann besser sind, dann machen wir es auch. Zurück zum Tierschutz. Wir haben dann uns überlegt, wie hängt das zusammen mit den Dingen, die wir sonst beobachten. Eine Geschichte, die uns sehr stark aufgefallen ist, sind hier regelrechte Werbeangebote für gentechnisch veränderte Mäuse inzwischen. Man kann also hier, wenn man bei der richtigen Firma bestellt, auch 10% Preisnachlass bekommen. Man kann ein Kuscheltier bekommen, wenn man so eine Maus bestellt. Man kann, wenn man weitere Kunden empfiehlt, kann man ein Werbegeschenk bekommen, einen Apple-Gutschein. Das in den USA, das erschien uns doch alles sehr ungewöhnlich, dass also hier gentechnisch veränderte Tiere sozusagen zur Ware deklariert werden, dass dafür geworben wird, möglichst viele von diesen Tieren zu kaufen. Es ist also regelrecht ein Markt offensichtlich entstanden, der dazu führt, dass meinetwegen dann in den USA zumindest die Zahl der Tierversuche nach oben geht. Und die Frage ist natürlich, die bieten das weltweit an, sie bieten Vertraulichkeit an. Ich könnte natürlich mir auch als, haben wir uns überlegt, meinetwegen als deutsche Firma in den USA so eine Maus bestellen und würde einfach dort den Einbau in diese embryonale Stammzelle machen lassen. Das ist der eigentliche Versuch. Würde dann die Stammzelle importieren und dann ist die Frage, wo ist das eigentlich erfasst? Also da leiten sich aus dieser Internationalität der Möglichkeit, dort vertraulich was zu bestellen und diesen auch wirtschaftlichen Anreiz doch auch Impulse ab, möglicherweise hier in Europa Versuche durchzuführen, die man sonst nicht machen würde. Und ich war schon erschrocken, ich war jetzt auf der Homepage von diesen Firmen, um die ein bisschen zu recherchieren und war dann hinterher wieder im Internet hier, um Übersetzungsdienst aufzusuchen, weil ich irgendwelche Sachen übersetzen musste und habe dann immer die Werbung eingeblendet bekommen von diesen Firmen, die mir jetzt die Tiere verkaufen wollen. Oder hier der Stern hat im Vorfeld der Konferenz über einen Report berichtet, den wir gemacht haben und da kam dann auch rechts an der Seite wieder Werbung von diesen Firmen, die ich im Internet besucht hatte und die diese Modelle bewerben. Also da werden tatsächlich eben auch die modernen Mechanismen der Werbung im Internet genutzt, um diese Mäuse zu massiv eben zu bewerben. Und damit schließt sich sozusagen die Ursachenforschung ein bisschen, kehrt sie an eine Stelle zurück, die ich sehr gut kenne. Ich habe mich von Anfang an eben auch mit dieser Frage der Patentierung befasst. Vor 1992 ist in Deutschland zum ersten Mal ein Patent erteilt worden auf Säugetiere. Das war die sogenannte Krebsmaus, die Onkomaus. Das ist hier das Patent. Das war das erste Patent auch in den USA, das auf Säugetiere erteilt worden ist. Die Mäuse waren gentechnisch verändert, sollten also an Krebs erkranken. Und das war damals schon die Werbung dafür. Das war die Firma DuPont, die versucht hat, diese Mäuse eben an der pharmazeutischen Industrie zu verkaufen. Und da schließt sich für uns ein bisschen der Kreis. Hier gibt es also offensichtlich eben einen Anreiz über die Patentierung, die ja nichts anderes ist als eine ökonomische Stimulanz, Anreiz auch eben in den Markt reinzugehen. All diese neuen Technologien, diese Genscheren, diese synthetische DNA, das ist auch alles patentiert natürlich. Ich muss, um so ein Patent zu bekommen, schon im Vorfeld Tierversuche durchführen, um zu zeigen, dass es geht. Wenn das Patent dann angemeldet ist, habe ich eine Laufzeit von 20 Jahren, wo ich möglichst also das Patent nutzen will. Innerhalb dieses Zeitraums werde ich eben auch versuchen, entsprechend die Tiere zu vermarkten. Und hier die Firmen, die ich da gerade gezeigt habe, Cyagene zum Beispiel in den USA, das sind Firmen, die in Lizenz diese Patente nutzen und versuchen eben, solange die Patente laufen, möglichst viel Geld damit zu machen. Ganz einfach. Und es gibt eben nicht nur ein Patent, es gibt inzwischen eben 5000 Patentanmeldungen auf gentechnisch veränderte Tiere am Europäischen Patentamt und über 1500 sind schon erteilt. Also das ist diese Maus vor 20, 30 Jahren, die war tatsächlich eben auch ein Türöffner für ganz viele derartige Patente. Und aktuelles Beispiel eben, wir haben das ein bisschen immer beobachtet, was da erteilt wird, sind wir eben auf diese Schimpansenpatente gekommen. Wir haben insgesamt 4 Patente eingesprochen, 2 davon von der Firma Intrexon. Die Firma Intrexon ist eine Firma, die sich versteht als Pionier im Bereich der synthetischen Biologie. Und ein Patent zum Beispiel, ein Anspruch, der hier bewilligt worden ist, den wir eingesprochen haben, der jetzt auch demnächst verhandelt wird, der reicht also. Mensch ist ausgenommen, aber ansonsten sind eben alle Säugetiere drin, meinetwegen Mäuse, Ratten, Hasen, Katze, Hund und eben auch Affe und sogar Schimpansen, ausdrücklich als Erfindung patentiert. In dem Fall werden die Tiere mit DNA manipuliert, die ursprünglich aus Insekten stammt. Man möchte damit die Genregulation beeinflussen bei diesen Tieren. Ein klarer medizinischer Nutzen ist damit nicht verbunden. Es geht erstmal grundsätzlich darum, eben man hat das Potenzial, hier einzugreifen in die Zellen, in die Genregulierung in den Zellen und daraus können sich dann ganz viele verschiedene Anwendungen ergeben, auch meinetwegen im Bereich der Landwirtschaft. Die Firma möchte auch im Bereich der Landwirtschaft gentechnisch veränderte Tiere vermarkten, hat auch schon ein Produkt, was demnächst zugelassen werden soll. Gut, dann haben wir uns darüber geguckt, wer sind die Hauptpatentanmelder in dem Bereich. Wir haben einmal diese Firmen, die diese Affenpatente hier angemeldet haben, die Schimpansenpatente, die wir eingesprochen haben. Das ist Intrexon, Bionomics und bei Alter Bioscience. Bionomics hat inzwischen zurückgezogen, haben gesagt, sie wollen ihr Patent so nicht aufrechterhalten. Die anderen beiden haben also da keine Veränderungen erkennen lassen. Und 3 große Pharmakonzerne, die haben wir ausgewählt aus der Liste der größten 10 Pharmaunternehmen weltweit und haben einfach geguckt, wer von denen hat am meisten solche Patente. Und das ist dann eben Hoffmann LaRoche, speziell ihre Tochter Genentech, die da einfach herkommt aus dem Bereich Gentechnik und das ist eines der frühesten Unternehmen, die in dem Bereich aktiv waren, die Firma Pfizer und die Firma Novartis. Es geht nicht immer darum, dass hier einen speziellen Schimpansen patentiert werden oder eine bestimmte Maus. Es geht einfach darum, dass hier generell sehr breite Ansprüche abgesteckt werden, die alle, meinetwegen alle Säugetiere umfassen oder auch die Verwendung von Tieren in Tierversuchen. Das hat einen ähnlichen wirtschaftlichen Effekt. Man hat das Tier selber gar nicht patentiert, aber man kann die Verwendung eben von Tieren in irgendwelchen pharmazeutischen Untersuchungen oder wo auch immer vermarkten. Daraufhin haben wir uns an die Banken gewandt, weil wir gedacht haben, große Firmen, da sind auch Investoren dahinter, und haben eine Analyse machen lassen, wer ist denn hier besonders aktiv, haben alle diese Banken dann auch angeschrieben, haben auch uns mit der UBS Bank getroffen für ein direktes Gespräch und haben auch schriftlich von ein bisschen auch schon Rücklauf bekommen. Bisher ist allerdings da noch nicht viel passiert. Wir hatten auch die UBS Bank ursprünglich eingeladen hier für unsere Konferenz, genauso wie die Firma Novartis. Beide sind nicht erschienen. Gott sei Dank haben wir Alternativen gefunden. Wir werden also heute über ethisches Investment aus einer anderen Sicht auch was hören können. Das sind die Fragen für die Konferenz, die wir uns überlegt haben, die so ähnlich auch im Tagungsprogramm sind. Wie sollen wir mit dieser neuen Technologie umgehen? Wir haben den Eindruck, dass da eben oft die Machbarkeit im Vordergrund steht und nicht so sehr der medizinische Bedarf oder Nutzen. Wie können wir Mensch, Tier und Umwelt angemessen schützen im Hinblick auf diese Technologien? Dann die Frage eben, sind Tiere jetzt eigentlich Sachen oder Inhaber von Rechten? In Deutschland ist es irgendwo wohl zwischendrin, aber klar definiert ist es nicht. Und die Frage auch noch der Verantwortung. Wir denken, es ist wichtig zum Beispiel, dass die Politik bestimmte Richtlinien setzt. Wir denken aber auch, dass Investoren einfach sich bei so einer Firma melden sollten und sagen sollten, tut uns leid, also das mit den Tierpatenten, das könnt ihr bleiben lassen. Erstens mal ist das nicht euer Kerngeschäft und zweitens ist es ethisch einfach nicht vertretbar, aus sozusagen Tierleid eben ein Geschäft zu machen. Und dann auch eben die Frage, vor welchem Hintergrund beantworten wir diese Fragen? Aber welche Hintergründe bestimmen unsere Antworten? Einmal eben kulturelle Hintergründe, politische Hintergründe oder auch meinetwegen finanzielle, ökonomische Hintergründe. Warum wird das eigentlich gemacht? Das waren die Fragen, die wir uns ein bisschen überlegt haben, und viele der Vortragenden werden diese Fragen auch mit ansprechen, und insofern glaube ich, können wir da jetzt einfach dann auch zum nächsten eigenen Vortrag übergehen. Gegenpol, ganz wichtig vielleicht auch noch hier zu der Entwicklung, die ich gerade hergestellt habe, ist dieses Great Ape Project, habe ich kurz auch schon angesprochen. Das ist also sozusagen der Versuch, dem Menschenaffen weitreichende Grundrechte zu verleihen. Das ist nicht beschränkt nur auf Menschenaffen. Es gibt ja auch Tierrechtsorganisationen, die seit Jahren eben fordern, dass man hier auch Mäuse und Labortiere generell mit stärkeren Rechten ausstatten sollte. Diese Entwicklung ist eigentlich auch sehr stark in der Gesellschaft. Die Debatte darüber, welche Rechte, welche Schutzrechte können wir Tiere ausstatten, und diese beiden Entwicklungen hier auch so ein bisschen in Kontrast zu bringen, das war uns auch wichtig und finden wir auch vielversprechend im Hinblick auf die Diskussion. Vielen Dank erstmal, und damit hat der Vortragende seinen Vortrag beendet erstmal, und